Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club Audiocast mit der Folgennummer 527. Ich begrüße alle, die zuhören, liebe Damen, liebe Herren, hallo Freunde, hallo Freundinnen. Ist schon wieder in der deutschen Sprache ein bisschen blöde. Eine Freundin ist was anderes als ein Freund, aber okay. Alles zusammen, eben. So, und jetzt muss ich, glaube ich, zuerst mal etwas erklären, weil die Audioqualität, die ist nicht so berühmt wie immer, also nicht im Studio aufgenommen. Aber das habe ich ja im Vorfeld gesagt. Ich werde die nächsten Wochen von unterwegs den Audiocast aufnehmen und hochladen. Hochladen ist so ein Ding. Ich bin im Moment im Ausland und habe bis heute Mittag keinen vernünftigen Internetzugang gehabt. Ich hoffe, das klappt mit dem Hochladen. Aber das ist ja für Sie ganz einfach. Wenn Sie nichts hören, dann hören Sie auch das nicht. Dann hat es nicht geklappt. Und wenn Sie was hören, dann hat es geklappt. Also, eine selbstbewahrheitende Vorhersage oder so ungefähr. Ja, warum eigentlich? Gut, ich bin aus gesundheitlichen Gründen, familiären Gründen unterwegs. Das wird auch ein bisschen was dauern, ist auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen muss es sein. Ich werde zwischenzeitlich auch mal die Beine ein bisschen hochlegen können, weil der Urlaub geht dabei drauf, aber Gesundheit und Familie ist allemal wichtiger als alles andere. Jetzt zu dem Equipment. Also ich habe zwei Klappcomputer dabei. Auf dem einen läuft Audacity oder Audacity und damit nehme ich auf. Jetzt habe ich ja schon das erste Problem. Ich habe mir so Probeaufnahmen angehört in diesen, das ist ein Lenovo T61P. Da ist wohl ein Soundchip drin, der, naja, bescheiden, wer gestrunzt, ziemlich beschissen ist. Er rauscht also kräftig. Ich will mal sehen, ob ich es herausrechnen kann, das Rauschen, wie die Sache aussieht. Wenn das unerträglich ist, dann muss ich versuchen, das auf eine andere Art zu machen. Also nicht direkt mit dem Klappcomputer aufnehmen, sondern erstmal über einen externen Rekorder. Ich habe einen kleinen Rekorder dabei, der in der Qualität gut ist. So ein semi-professionelles Teil. Und dann schauen wir mal. Wenn das immer noch nichts ist, ich habe auch einen Camcorder dabei, von den neuen für die Studioausrüstung. Und dieser Camcorder, na, damit kann ich auch aufnehmen, aber da habe ich gar keine Erfahrung damit. Das würde ich dann irgendwann ausprobieren. Aber wir versuchen es erstmal auf diese Art und Weise. So, direkt in den Computer hineinzusprechen, ist für mich auch eine neue Erfahrung, denn bisher sitze ich ja an einem Mischpult und habe einen Audiorekorder und habe noch einen Mikrofonvorverstärker, habe zwei Mikrofone, weil ich die Angewohnheit habe, immer hin und her zu gucken und habe noch einen Mischpult dazwischen, also erheblich mehr Aufwand. Dann habe ich in der Regel ja auch noch drei Flundern da stehen, diese Tablet-Computer, wo ich meine Texte, die ich im Laufe der Woche gesammelt, geschrieben und umgebastelt habe, drauf habe, damit ich weiß, worüber ich zu sprechen habe. Tja, und jetzt sitze ich also hier vorm Computer. Links steht noch ein ganz alter Klappcomputer von mir. Da habe ich dann so ein paar Texte drauf. Ja, so viel habe ich nicht geschrieben jetzt, weil ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Bin gestern viel Kilometer gefahren und habe dann heute Vormittag schnell die Sachen, die ich schon mitgebracht habe und etwas Neues zusammengepappt. Ich glaube, das gibt auch etwas Vernünftiges. Aber wir fangen mal an und als erstes Thema will ich mal so den Stand der Dinge mit dem Studio berichten. Dann möchte ich mal über meine Erfahrungen mit YouTube oder YouTubern, mit deinen Rohrern oder wie auch immer die Leute heißen, berichten bzw. meine Meinung dazu sagen. Und dann kommen auch noch ein paar Themen. Und das probieren wir einfach. So, den aktuellen Spendenstand habe ich noch nicht, aber wir dürften so an die 19.000 Euro heran sein. Das heißt, das meiste an Gerätschaften kann ich anschaffen. Ich werde auch jetzt die nächsten Wochen, wenn ich unterwegs bin, noch das eine oder andere bestellen, damit, wenn ich zurück bin, ja, dann gleich auch so richtig eingestiegen werden kann in die Vorbereitungen, damit wir die erste Produktion für den 24.07. sollte ja online gehen zu unserem Jubiläum, 10 Jahre Audiocast, 9 Jahre CC2-TV, damit das auch zeitlich alles hinhaut. Das nur ganz kurz dazu, allen Spendern an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Es war auch einer mit einer großen Spende dabei. Da bedanke ich mich auch ganz herzlich. Und ich muss mal sehen, wie ich das mache mit den Dankeschön. Also ich habe ja nun von denen, die per PayPal gespendet haben, ihre E-Mail-Adressen. Die bekommen sowieso noch irgendwann Post von mir. Aber das keine Drohung, keine Angst. Sondern bei denen möchte ich mich bedanken, die über das Bankkonto gespendet haben. Da haben nur ganz wenige eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Ich kann aber nicht einige hundert Spendernamen vorlesen in der Fernsehsendung. Da würden wir ja 4 oder 5 Folgen haben, in denen nichts anderes als Namen vorgelesen werden. Bitte schön, wer guckt sich das an? Das machen wir also nicht. Ich überlege mir dazu etwas. Ich werde das möglicherweise bei allen, die der Veröffentlichung zugestimmt haben, auf die Homepage bringen. Ist vielleicht eine anständige Sache, ist auch besser, als das einfach in der Fernsehsendung vorzulesen. Denn auf der Homepage ist das ein dauerhaftes Dankeschön, bis irgendwann das Internet abgeschaltet wird. Auf der oder in der Fernsehsendung, naja, früher war es wie so ein Blitz, erschien und weg. Da wir aber heute endlos lange Wiederholungen haben, ist das auch drin. Aber ich glaube, kaum einer guckt sich so 3-4 Minuten Spender vorlesen an. Deswegen ist es auf der Homepage vielleicht besser aufgehoben. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung, was Sie dazu sagen, ob Sie der Meinung sind, dass das eine vernünftige Lösung ist. So, auf zum nächsten Thema. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit YouTube. Eigentlich war es ja nicht meine Idee, die Fernsehsendungen bei YouTube einzustellen, sondern der Geschäftsführer von NRW-TV hat mir mal gesagt, warum macht ihr das eigentlich nicht? Warum stellt ihr die Sendungen nicht da ein? Da steht so viel Kram im Internet zur Verfügung zum Ansehen. Man könnte doch den Computer Club 2 da genauso einstellen. Gut, habe ich gesagt, dann müssen wir mal sehen. Und just zu diesem Zeitpunkt hat sich jemand gemeldet, der hat gesagt, ich könnte das für euch machen als Dienstleister gegen einen entsprechenden Obolus, gegen einen Anteil. Naja, der bekommt also die neuen Fernsehsendungen oder bekam, jetzt am Sonntag hat er ja keine bekommen, wir haben ja keine, und diese zerschnipselt er dann in sogenannte Filetstücke, weil wir in der Regel 3 Themen haben. Hängt da ein bisschen Vorspann, ein bisschen Nachspann dazu und spielt das wieder auf und schiebt es dann zu Google, also YouTube, hoch. Schreibt auch noch einen Text dazu. So, und das läuft ja ganz gut. Wir haben hier nun eine Unmenge. Wir haben auch fast 20.000 Abonnenten, glaube ich, und weit über 1 Million Abrufe. Es sind auch einzelne Stücke dabei, die 150.000 Mal geladen wurden oder mehr. Also es ist schon ganz schön, was sich da getan hat. Aber die Masse der YouTube-Anseher, Zuschauer, für die ist das keine Fernsehsendung. Denen ist nicht bewusst, dass es eine Fernsehsendung ist, die zerschnitten wurde. Die sprechen immer nur von Clips und von Videos. Die haben auch kein Zeitbewusstsein, dass Fernsehen zu einer gewissen Zeit bestimmte Dinge beleuchtet, die dargestellt werden und dass die dann, wenn sie dann zerschnitten, YouTube-gerecht umformatiert worden sind und auf die Google-Server geschoben worden sind, dass die dann da immer frisch herumliegen. Da sind Sachen dabei, die wir vor 9 Jahren in einer Fernsehsendung gebracht haben, damals noch in einer sehr miesen Qualität, die Originaldateien gibt es nicht, ich glaube irgendwo bis zur Folge 24, haben wir nur die VHS-Qualität. Und da wird dann darüber gesprochen, als sei das heute echt und aktuell. Wenn da alte Sachen vorgestellt, gezeigt werden, alt im Sinne von Technik von vor 9 Jahren, dann wird heute darüber diskutiert, was das für ein alter Mist ist und was das für ein Scheiß ist und wie man sowas machen könnte und so weiter. Diese 100-Euro-PC, der wird teilweise fürchterlich zerrissen, obwohl es damals eine großartige Sache und Sensation war. Hier fehlt vollkommen das Zeitbewusstsein, der Zeitzusammenhang. Und mir ist klar geworden, einmal, YouTuber sind eine eigene Klientel. Das ist was ganz anderes als der normale Standard-Fernsehzuschauer. Und die betrachten die Welt auch irgendwo anders. Und zum anderen, in YouTube gehören normalerweise nur Sachen hinein, die zeitlos sind. Also zum Beispiel, wie kann ich meinen Hund am besten in die Waschmaschine locken, wenn die nächste Wäsche fällig ist? Oder meine Katze ist kalt, bei welcher Einstellung im Mikrowellenherd muss ich sie da toasten? Oder so ähnlich. Das sind so typische Themen. Blödsinnig, absurd, sonst was. Es gibt natürlich auch einen großen Anteil sachlich richtiger Sachen, Darstellungen, Erklärungen, Hilfestellungen, aber die sind zeitlos. Eine Fernsehsendung, wie wir sie machen, die ist nicht zeitlos. Sie ist immer an die Zeit gebunden. Und das kommt bei den YouTubern nicht so richtig an. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass einige sehr oberflächlich mit der komplexen Thematik Fernsehsendungen über Jahre hinweg zu konservieren umgehen. Die gucken sich irgendetwas an und sagen, ihr könntet ja mal was da und darüber machen. Oh, haben wir zwar schon 100 Mal gemacht, aber er hat eins gesehen und meint jetzt, wir könnten das mal machen. Oder es wird umgekehrt gesagt, warum ist Wolfgang Back nicht dabei? Warum sagt das keiner? Wir haben doch ein Recht darauf als Fans, dass das schon 100 Mal erklärt worden ist, aus welchem Grund, wieso oder warum, und dass ich keinen Bock habe, in jeder Sendung 5 Minuten darüber zu berichten, dass Wolfgang Back sich seine Freiheiten eben nimmt. Das interessiert ja auch keinen im YouTube-Bereich. Noch schlimmer ist es, wenn dann jemand schreibt, ja, ihr könntet mir doch mal sagen, in welcher Folge ihr darüber gesprochen habt, warum der oder der nicht mehr dabei ist oder wie oder was. So eine Mentalität, wenn ich mir nichts ansehe, nicht selbst danach suche, damit kann ich nicht umgehen. Ich habe erstens die Zeit nicht dazu und zweitens habe ich nicht die Lust dazu, weil es nicht mein Hobby ist, irgendjemand Informationen herauszusuchen. Geht auch gar nicht. Dazu bekomme ich viel zu viele Anfragen nach irgendwelchen Sachen. Also, man sollte schon sich die Mühe geben, so wie in einer normalen Fernsehen. Es gibt genügend Seifenopern mit 1000 Folgen. Und wenn da irgendwo einer stirbt oder rausgenommen wird oder was weiß ich was, dann kann man auch nicht hinterher, 100 Folgen hinterher sagen, erklärt mir doch mal, warum der und der nicht mehr dabei ist oder warum der jetzt plötzlich nur noch ein Auge hat oder irgend so etwas. Wenn man nicht im Kontext ist, sollte man nicht diese Forderungen stellen, denn dann müsste man bei jeder Sendung wieder von vorn anfangen. Und das wollen wir nicht. Also, es gibt aber auch viele, die unsere Sendungen über YouTube sehen und herunterladen, die mir dann auch schon geschrieben haben, für mich ist das immer noch Fernsehen. Die kommen aber aus der anderen Richtung. Es sind also 2 verschiedene Richtungen. Die einen, die richtigen Hardcore-YouTuber, wissen vielleicht, dass es Fernsehen gibt, aber vielmehr auch nicht. Und die anderen, die vom Fernsehen kommen, dann die haben ein anderes Verständnis dafür. Die unter einen Hut zu bekommen, dürfte sehr schwierig sein. Da muss sich erst noch etwas entwickeln. Da muss auch von der YouTuber-Seite her das Verständnis entstehen, dass eine Fernsehsendung etwas anderes ist als ein Video. So, Ende der Andacht. Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnt vor hohen Schäden durch Betrug mit Fake-Shops und meint, dass dieses Online-Geschäft im Moment wahnsinnig boomt. In der EU liegt der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, also ich eingeschlossen, die ihre Waren oder Dienstleistungen über das Internet bestellen, mittlerweile bei 53%. Das ist enorm. Der Stand übrigens ist 2015. Und die haben nicht dazu geschrieben, Anfang oder Ende, aber 2015. Das heißt, mehr als jeder Zweite in dem genannten Altersbereich holt seine Waren, indem er über das Internet sucht, kauft, bestellt und Verträge schließt. Jetzt hat man aber immer mehr Lumpen, die im normalen Leben sind, Betrüger, die den Menschen normalerweise betrügen. Egal wo auch immer, bei Autokauf oder sonst wo, soll es ja geben, so etwas, die auch im Internet meinen, sich da betätigen zu können. So, und deswegen muss man gewisse Regeln beachten. Das heißt, wie kann ich denn unterscheiden, ob ein unseriöser Anbieter da ist, ob es irgendwelche Betrugsmaschen gibt? Denn der Schaden, der bislang dadurch entstanden ist, der betrug 2014 nur 1 Million Euro. Und 2015 schon 1,6 Millionen Euro, also 60% Umsatzsteigerung für die Lumpen. Das ist jetzt eine Statistik des PKS Rheinland-Pfalz, aber das kann man so linear für ganz Deutschland und auch für ganz Europa betrachten, denn so große Unterschiede gibt es da nicht. So, jetzt habe ich am Anfang ein Wort gebraucht, ein Fake-Shop. Was ist denn das nun eigentlich? Das ist kein deutsches Wort. Das ist also ein Laden, den es eigentlich gar nicht gibt. Ein scheinbar existierender Online-Shop. Und damit werden Käufer gelockt, um vermeintlich günstige Angebote zu erhaschen. Und es wird versucht, durch Vorkasse an das Geld der Kunden zu kommen. Die bezahlte Ware, die bekommt der Käufer natürlich nicht. Überhaupt nicht. Und das Geld ist weg. Und Ware bekommt er auch nicht, also reingefallen. Meist kann man dann hinterher nicht mehr viel tun, weil es wird dann so gemacht, dass irgendwelche Angebote, steht dann drin, Lieferzeit 3-4 Wochen oder so etwas, dann wird idiotisch gepusht mit diesen niedrigen Preisen und super Ware und super Angebot und super Bilder dazu und alles Mögliche. Und wenn man dann genügend dumme Käufer hat, die bezahlt haben, naja, dann wird der Shop eben zugemacht und derjenige mit seinem Bankkonto, wo er das Geld bekommen hat, verschwindet. Das Bankkonto wird gelöscht und er taucht dann irgendwo unter oder irgendwo anders auf. Und der nächste Bekannte oder Freund macht dann unter seinem Namen das nächste Konto auf und es geht weiter. Die Betreiber von solchen Online-Shops, die sind allerdings verpflichtet, auf der Internetseite, wo sie ihre Waren anbieten, die Firmenadresse und auch die richtige Adresse anzugeben, also Stadt, Ort, Straße und so weiter, und auch die E-Mail-Adresse im Impressum. Da könnte man also schon als erstes mal gucken, bevor man viel Geld ausgibt, ob denn diese Adresse existiert, ob auch die Telefonnummer existiert, ob die Telefonnummer über Rückwärtssuche zum Beispiel auch zu der Anschrift passt. So, dann verwenden die natürlich Gütesiegel. Da kann man dieses Gütesiegel, dieses Emblem durch einen Mausklick darauf überprüfen, ob der Online-Shop es auch rechtmäßig verwendet. Denn es verlinkt dann zu dem Herausgeber des Siegels und der sagt, kenne ich oder kenne ich nicht. Die Zahlungsmethoden, das ist auch so ein Ding. Am sichersten ist ja immer noch die Barzahlung. Hältst du Hand auf, kriegst du Geld, krieg ich Ware, fertig. Es geht natürlich auch, dass man von einigen der Internethändler eine Rechnung bekommt und wenn die Ware dann da ist, dass ich dann überweise. Nur dann hat meist der Verkäufer so ein Bauchgrummeln, ob er sein Geld hinterher bekommt. Man kann aber auch eine Einzugsermächtigung erteilen. Und das heißt, wenn der Verkäufer die Ware losgeschickt hat, darf er sich sein Geld vom Konto holen. Wenn er es vorher holt, stimmt was nicht, Geld zurückholen. Wenn die Ware kommt und es ist anstelle von einem neuen Klappcomputer ein Ziegelstein drin, Geld zurückholen. All das geht natürlich. Vorkasse sollte man nur machen, wenn man den Verkäufer kennt, wenn er seriös ist. Also zum Beispiel irgendein großes Versandhaus oder irgendjemand, der seit langer Zeit existiert und wo man sicher sein kann, dass die vernünftig und seriös arbeiten. Man sollte sich Zeit nehmen, sich das ansehen, sich überprüfen, ob wirklich dieser Shop existiert. Man sollte überprüfen, ob der sauber ist. Man sollte im Internet recherchieren, nach dem Shopnamen suchen, ob es da negative Erfahrungen gibt und so weiter. Also immer skeptisch sein. Wenn Ihnen jemand irgendwo in der dunklen Ecke auf der Straße irgendwas anbietet, dann sagen Sie auch nicht gleich, hurra, alles super. Diese Fake-Shops, das ist natürlich strafbar. Ja? Der Warenbetrug, der wird gemäß § 263 Strafgesetzbuch ganz schön hart bestraft, wenn die Leute erwischt werden. Aber dazu sind sie meist zu clever. Und bevor irgendjemand gemerkt hat, dass er reingelegt worden ist, ist er verschwunden, derjenige, der dieses Angebot reingestellt hat, mit unserem Geld. Und das wäre schade. Wenn Sie skeptisch sind, wenn Sie irgendwie etwas nicht wissen, ja, dann fragen Sie doch einfach mal die Verbraucherzentrale. Die helfen gern. Oder das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Das ist auch mit auf dem RLP-Tag in Alzey. Also wer in der Nähe von Alzey wohnt, der sollte sich da mal umschauen. Da kann man sich beraten lassen. Die haben Informationsbroschüren und so weiter. Internetbetrug nimmt immer mehr zu. Wir sollten gewappnet sein. Rauchen kann gefährlich sein. Weiß eigentlich jeder, oder? Auch das Rauchen von E-Zigaretten ist in Verruf geraten und auch das kann gefährlich sein. Aber wussten Sie, dass Rauchen von E-Zigaretten auch für Ihren Computer gefährlich oder gar tödlich sein kann? Hört sich blöd an, oder? Ja, ist es auch. Also, pünktlich zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai, also morgen, weist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik darauf hin, dass Rauchen einer E-Zigarette für den Computer schädlich sein kann, weil E-Zigaretten per USB mit dem Computer verbunden werden. Und damit kann, wenn man E-Zigaretten aus irgendwelchen dubiosen Quellen kauft oder von Leuten geschenkt bekommt als Werbegeschenk oder sonst was, und damit kann ein Computerbenutzer, wenn er eine solche E-Zigarette per USB an seinen Computer anschließt, einen Virus, ein Schadprogramm in irgendeiner Art auf seinen Computer bekommen. Diese Cyberkriminellen, die ja nun wirklich sehr erfindungsreich sind und seit Jahren mit allen möglichen Kram versuchen, an unsere Computer, auf unsere Computer zu kommen, haben mittlerweile die E-Zigarette entdeckt und Schadcode in den Zigaretten auch schon implementiert. Es gibt also schon einige tausend bekannt gewordene Fälle. Wenn man da sicher sein will, dann sollte man seine E-Zigarette ja sowieso wegschmeißen, gut. Aber wenn man das nicht kann, sollte man zumindest ein normales Steckernetzteil verwenden und dann die E-Zigarette darüber aufladen und nicht am Computer oder am Telefon oder wie auch immer. Oder man kann natürlich auch eine sogenannte Powerbank verwenden. Auch dort dürfte nichts passieren, denn die haben keinen Rechner drin, der mit Viren verseucht werden kann. Also genau wie mit jedem anderen USB-Stick und jedem anderen Gerät, welches per USB an den Rechner angeschlossen werden kann, sollte man hier vorsichtig sein. Den Rechner als Stromquelle zu verwenden, ist zwar lustig und manchmal auch praktisch, aber ich habe sogar schon Lüfter, Ventilatoren gesehen, in denen Schadsoftware versteckt war. Gerade jetzt im Sommer schließt du Ventilator an, bläst dir ins Gesicht und der Rechner freut sich, der kriegt auch was davon, nämlich Schadsoftware. So blöde wie das klingt, aber es werden immer neue Geschäftsfelder für Schweinereien erschlossen. Dem Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, IPMS, in Dresden sitzen die. Denen ist es gelungen, eine Kamera zu entwickeln, die Bilder in verschiedenen Lichtspektren aufnehmen kann. Das Besondere dabei ist allerdings, dass sie nur ein Objektiv benötigt. Das war bisher anders, da brauchte man mehrere Objektive, das heißt für jedes Spektrum ein eigenes. diesen Trick eigentlich, der ermöglicht es nun, dass man Bilder durch ein Objektiv aufnehmen kann und dann keine Parallaxenfehler hat. Denn Sie können sich vorstellen, wir haben zwei Augen, wir können die Tiefe sehen, dadurch, dass der Winkel, der Blickwinkel auf irgendetwas leicht unterschiedlich ist. Aber dieser Fehler, den wir zur Entfernungsbestimmung verwenden, der ist bei einem Kamerabild so, dass die eben nicht exakt aufeinander laufen, wenn zwei Objektive da sind. Bei einem Objektiv ist es eben ein bisschen anders. Die Dresdner Fraunhofer-Forscher haben ein sogenanntes Schiefspiegelobjektiv entwickelt oder eine Schiefspiegeloptik, aber die sagen ganz kurz Schiefspiegler. Und dabei befindet sich der Sekundärspiegel nicht in der optischen Achse des Hauptspiegels. Damit die Spiegelflächen über den gesamten Spektralbereich eine hohe Reflexion aufweisen, wurden sie auf eine besondere Art und Weise vergütet. Ein Schiefspiegler hat auch noch den großen Vorteil, dass keine chromatischen Aberrationen oder Zentralabschattungen auftreten können. Jetzt kann man sagen, was soll das Ganze eigentlich? Aber wir haben ja nun einmal die Möglichkeit, mit einer Kamera bei Tageslicht zu sehen und zum Beispiel auch im Infrarotbereich mit einer anderen oder einem anderen Objektiv. Wenn wir aber jetzt das in eine Kamera hineinpacken, könnte man sich vorstellen, dass Überwachungskameras, die nachts ja anders arbeiten müssen, umgeschaltet werden intern und einen großen Bereich erkennen können, aber nicht mit der gleichen Güte, wie sie tagsüber aufnehmen, dass die künftig wesentlich günstiger werden. Also Flughäfenüberwachung, Tunnel, Bahnhöfe, an Autos, die sich selbst steuern müssen, die also bei Tag und Nacht und Nebel und so weiter auch vernünftig gucken müssen. Es ist eine Technologie, es ist ein richtiger Sprung eigentlich, dass man es nun geschafft hat, mit verschiedenen Sensoren durch ein und dasselbe Objektiv zu gucken, die Bilder damit quasi exakt übereinander zu legen und mit neuen Auswertemethoden viel mehr Informationen herausholen kann, als es bisher möglich war. Wer sich das ansehen will, es gibt in Frankfurt eine Messe, die OptaTech, die ist vom 7. bis 9. Juni. Da stellen die Forscher des Fraunhofer IPMS diese neue Kamera vor. Könnte man sich ja mal ansehen, wer aus der Branche ist, dafür Interesse hat. Da gibt es ja auch noch mehr Sachen, die interessant sind. In den USA hat Apple ja sein Zahlsystem, dieses Apple Pay, schon längst installiert. Aber bei uns in Europa ist es noch nicht so wirklich der Fall. Jetzt will Apple Pay aber auch nach Europa kommen. Und zuerst wohl nach Frankreich, wie man hört. Der Grund dafür ist, dass in Frankreich ja viele, viele Leute eine Kreditkarte haben und es viel Zahlungsmöglichkeiten per Kreditkarte gibt. Und wenn man das mal vergleicht mit Deutschland, dann muss man sagen, dass in Deutschland 70% aller Bewohner keine Kreditkarte besitzen. 70%, also nur 30%, hätte ich nie gedacht. Soll aber wohl so sein. Und das ist natürlich wichtig, wenn keine Kreditkarten hat, dann macht es ja keinen Sinn. Dazu kommt aber auch, dass die geringe Verbreitung von Kreditkarten wohl damit zusammenhängt, dass wir noch nicht so viele Möglichkeiten haben, mit der Kreditkarte in Deutschland zu zahlen. Also Deutschland ist da ein bisschen hinten dran. Die Franzosen sind dem Plastikgeld wohl mehr zugetan und die Engländer glaube ich gar nicht so sehr, denn da will Apple nach eigenem Bekunden vorerst nicht hin. Oder gibt es einen anderen Grund dafür? Nee, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Also, Apple Pay kommt nach Europa, zuerst nach Frankreich. Und ich muss sagen, ich brauche es ja eigentlich nicht, oder? Apple braucht es. Da gibt es ja dann wieder einen, der zwischen dem Händler sitzt und mir, dem ich etwas kaufen will, der die Hand aufhält und der bezahlt. Auch wenn das in der Regel der Händler trägt, aber der muss es ja irgendwo herbekommen. Dem wächst das Geld ja nicht in der Tasche. Der muss es ja auf den Preis draufschlagen. Will ich das? Egal. So, Das war eine Premiere. Das war der erste mobile Computer Club 2 Audiocast mit der Folgennummer 527. Es geht in die Annalen des Computer Club 2 ein. Ich werde den Kram jetzt schneiden, werde gucken, wie das mit dem Rauschen darauf ist. Bitte Sie alle, kauft doch ein Bitti. Bitte ein Bitti kaufen. Denn es sind noch Bittis da. Wir freuen uns ja darauf, wenn viele Leute ihren Bitti haben. Und ich habe einen mitgenommen. Der sitzt bei mir im Auto und der guckt immer raus. Und ja, ich habe ja noch was vor mit Bitti. Aber das will ich noch nicht verraten. Vielleicht kommt es in der ersten Fernsehsendung. Da könnten Sie dann mal sehen, wie man Bitti das Leben einhaucht. Wenn ich es schaffe, tatsächlich. Das Studio ist vorerst noch wichtiger. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das ganz schnell geschnitten kriege und dass ich es anschließend auch noch hochgeladen bekomme und dass das Internet das aushält und mitmacht und dass Sie nicht geschockt sind von den ganzen Geräuschen, die hier von draußen reinkommen und dass das Rauschen der Grafikkarte in meinem alten Klappcomputer nicht so sehr stört und was weiß ich nicht alles. Aber egal, Hauptsache die Information kommt rüber und die sollte angekommen sein. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Bleiben Sie uns hold und nächste Woche, so die Technik mag und will, gibt's den nächsten Audiocast. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.